das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. Es ging den Menschen in Deutschland noch nie so gut wie im Augenblick. Wer diese Behauptung mit Belegen untermauern will, hat es derzeit leicht. Die deutsche Wirtschaft schloss gerade das beste Exportjahr ihrer Geschichte ab. Die Arbeitslosigkeit war zuletzt so niedrig wie seit der Wiedervereinigung nicht mehr. Die Beschäftigung auf Rekordniveau mit steigenden Löhnen. Gegen all das lässt sich schwer anreden. Und dennoch zeichnet es nicht das ganze Bild. Denn Menschen, die trotz Vollzeitjobs auf Unterstützung und Spenden von Tafeln angewiesen sind, die sind nicht nur in den USA-Alltag, sondern auch mitten im ach so gut dastehenden Deutschland. Tamara Anthony.
Kisten voller Obst und Gemüse. Besuch in der Tafel in Cottbus. Hier bekommt jeder Essen, der nachweisen kann, dass er bedürftig ist.
Warum kommen Sie eigentlich hierher?
Weil das Obst und Gemüse teuer ist. Dann kann ich höchstens ein Wochenende richtig gut kochen für uns beide.
Ich bin nun Geringverdiener und weil das braucht keiner Hunger.
Frank Sosnowski muss schnell weiter zu seinem Job. Essenshilfe trotz Arbeit? 1,5 Millionen Menschen versorgen die Tafeln in Deutschland insgesamt.
Dazu gehören auch vermehrt Leute in prekären Beschäftigungsverhältnissen, die feststellen, dass das, was sie zum Leben haben, durch ihren Verdienst nicht ausreicht und deshalb kommen sie zur Tafel.
Hier in Cottbus wurden extra Öffnungszeiten ohne langes Warten eingeführt für berufstätige Bedürftige, wie Anke Tümmler. Sie hat einen Job, sogar sozialversicherungspflichtig, aber nur 3 Tage die Woche. Daher hilft sie ehrenamtlich ab frühmorgens 2 Tage die Woche bei der Tafel.
Um 4 Uhr stehen schon die ersten Leute hier vor der Tafel. Ältere Leute, Kinder, alles mit dabei.
Bis 13 Uhr sind oft schon mehrere hundert Menschen mit Essen versorgt. Eine Parallelwelt im reichen Deutschland. Auch sie kennt die Parallelwelt. Besuch bei Nicole Bohmke im Schwarzwald. Sie hat im Sicherheitsdienst und in der Pflege gearbeitet. Schichtdienste sind da die Regel. Seitdem sie ein Kind hat, das sie allein erzieht, ist das nicht mehr möglich.
Ich bin willig zu arbeiten, aber für mich ist die Frage Betreuung. Wo kriege ich die her?
Alleinerziehende brauchen besonders oft Hilfe vom Staat. Inzwischen lebt laut Statistischem Bundesamt jedes 7. Kind in Deutschland in Armut. Armut heißt nicht hungern. Es heißt soziale Ausgrenzung und schlechtere Chancen für die Kinder. Zurück in Cottbus. Die meisten Menschen, die hier gerade Essen holen, obwohl sie Arbeit haben, wollen nicht erkannt werden. Deutschland gehe es doch gut, hören sie oft. Und verstehen daraus, man müsse sich doch nur anstrengen.
Beim Thema Rechtsstaatlichkeit leidet momentan am stärksten die Pressefreiheit. Diesen bemerkenswerten Satz werden Sie gleich im folgenden Beitrag noch einmal hören. Und er bezieht sich auf die Situation in der Türkei. Er ist auch deshalb bemerkenswert, weil Kanzlerin Merkel von der Türkei eine, Zitat, faire und rechtsstaatliche Behandlung fordert, für den Korrespondenten der Zeitung Die Welt, Deniz Yücel. Auch Kollegen und Unterstützer demonstrierten heute mit einem Autokorso in Berlin für seine Freilassung unter dem Motto Free Deniz. Denn Yücel sitzt seit Dienstag in Istanbul in Polizeigewahrsam. Ihm wird Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, Datenmissbrauch und Terrorpropaganda vorgeworfen. Aus Istanbul Oliver Meyer-Rüth.
Deniz Yücel legt als Journalist gerne mal den Finger in die Wunde. Im Herbst 2016 berichtet der Korrespondent der Tageszeitung Die Welt über einen Hackerangriff auf das E-Mail-Konto des türkischen Energieministers Albayrak. Der Ärger in Ankara ist groß, wohl auch, weil Albayrak der Schwiegersohn des türkischen Staatspräsidenten Erdogan ist. Die türkische Hackergruppe Red Hack hatte die E-Mails veröffentlicht.
Es ist richtig, dass Deniz Yücel bei seiner Berichterstattung Material verwendet hat, das aus einem Hack-Prozess, wenn man so will, stammt von Red Hack. Und Red Hack ist eine Organisation, die türkischerseits als Terrororganisation definiert worden ist.
Ein türkischer Staatsanwalt ordnet aufgrund der Berichterstattung über die E-Mails Yücels Festnahme wegen Terrorpropaganda und Mitgliedschaft in einer Terrororganisation an. Yücel, der sowohl die deutsche als auch die türkische Staatsbürgerschaft besitzt, taucht Ende 2016 in Istanbul unter und stellt sich vergangenen Dienstag den Behörden. Seitdem wird er im Istanbuler Polizeipräsidium festgehalten. Da sich die Türkei im Ausnahmezustand befindet, so Baja Yalte vom Verband der türkischen Anwaltskammern, seien Grundrechte derzeit eingeschränkt. Beim Thema Rechtsstaatlichkeit leidet momentan am stärksten die Pressefreiheit. Zahlreiche Journalisten sind inhaftiert. Der Büroleiter der Friedrich-Naumann-Stiftung in Istanbul hat die Sorge, dass Yücel so bald nicht freikommen wird.
Er ist aus türkischer Sicht ein türkischer Bürger und entsprechend wird er wie ein türkischer Bürger behandelt werden. Das lässt nicht unbedingt Positives erwarten.
Yücels Festnahme dürfte das seit Monaten angespannte Verhältnis zwischen Berlin und Ankara erneut belasten.
Griechenland kommt nicht auf die Beine. Obwohl die Regierung unter Premier Tsipras an allen Ecken und Enden spart, Staatseigentum verhökert, Steuern erhöht, zu tief steckt das Land im Schuldensumpf. Und wenn die Gläubiger nicht Geld nachschießen, dann droht im Sommer endgültig die Pleite. Doch diese Gläubiger, die sind zerstritten. Der Internationale Währungsfonds, der sagt schon lange, dass Griechenland ohne einen teilweisen Erlass seiner Schulden gar nicht aus der Misere rauskommen kann. Doch die Euro-Finanzminister, die morgen in Brüssel über weitere Hilfen beraten wollen, die wollen davon nichts wissen. Michael Stempfle.
Er weiß, wie sich Reformen in Griechenland anfühlen. Jahrzehntelang hat Yannis Mavroidis als Chemieingenieur gearbeitet. Jetzt ist er Rentner und muss sich mit weniger als 1000 Euro im Monat zufrieden geben. Eine Kürzung seiner Rente um 40%, erzählt er. Die Politiker müssen einen Weg finden, nicht nur, dass wir in Europa bleiben. Sie müssen auch dafür sorgen, dass wir zu Protagonisten werden, anstatt immer das schwarze Schaf zu sein. Jetzt gibt es Anzeichen, dass die Reformen Wirkung zeigen. Die Wirtschaft entwickle sich besser als erwartet. Das Land benötige weniger Milliarden als gedacht. Auf solche Meldungen reagiert Finanzminister Schäuble im ARD-Bericht aus Berlin zufrieden. Aber Schäuble wäre nicht Schäuble, wenn er nicht auch eine zweite Botschaft parat hätte. Jetzt bloß nicht nachlassen.
Worauf es ankommt, ist, dass Griechenland die Reformen, die Griechenland umsetzen muss, um mehr nachhaltiges Wachstum zu schaffen, um die Leistungen, die Griechenland von sich erwartet, auch zu erwirtschaften. Dieser Prozess, der hat Fortschritte gemacht, der muss konsequent weiter vorangeführt werden.
Ob sich auch der Internationale Währungsfonds am Hilfsprogramm für Griechenland beteiligt? Schäuble zumindest geht davon aus. Trotzdem Kritik aus der Opposition.
Ich befürchte jetzt, dass sich der Internationale Währungsfonds und Wolfgang Schäuble so einigen, dass zwar die Zahlen auf dem Papier irgendwie stimmen, aber für Griechenland wieder keine sinnvolle Reformperspektive da ist und keine Schuldenerleichterung gewährt wird und damit das Land weiter keine vernünftige Perspektive hat.
Die Zeit, in der sich viele Griechen wie Yannis Mavroidis wie schwarze Schafe fühlen, ist noch nicht vorbei. Viele sind nun gespannt, was die Verhandlungen zu den Griechenlandhilfen in den kommenden Wochen ergeben werden.
Bei Opel ist weiterhin unklar, was eine Übernahme durch den französischen Konzern PSA für die deutschen Werke bedeuten würde. Mehr dazu im Nachrichtenüberblick mit Judith Rakers.
Bei einem Gespräch mit der Bundesregierung am vergangenen Donnerstag habe sich PSA nicht festgelegt, meldet die Nachrichtenagentur dpa. Was aus den deutschen Opel-Standorten und den Arbeitsplätzen wird, sei noch offen. Die Bild am Sonntag hatte dagegen berichtet, PSA-Generalsekretär Bursch habe der Bundesregierung zugesichert, alle Standorte zu erhalten. Die Einzelheiten sollen demnach bis zum Genfer Autosalon in 2,5 Wochen geregelt sein. Am letzten Tag der Münchner Sicherheitskonferenz standen die Krisenherde im Nahen und Mittleren Osten im Mittelpunkt. Der israelische Verteidigungsminister Lieberman rief alle Gegner des Terrorismus auf, zusammenzuarbeiten. Die wichtigste Konfliktlinie verlaufe nicht mehr zwischen Moslems und Juden, sondern zwischen Gemäßigten und Radikalen. US-Präsident Trump hat mit einer Rede Verwunderung ausgelöst. Er sprach vor etwa 9000 Anhängern in Florida. Trump kritisierte die Flüchtlingspolitik in Europa und sagte, man solle bedenken, was vorige Nacht in Schweden passiert sei. Was er damit meinte, blieb unklar. Die Regierung in Stockholm teilte mit, es habe in der vorigen Nacht keine besonderen Vorkommnisse gegeben. Die irakischen Regierungstruppen haben im Norden des Landes eine Militäroffensive gestartet. Ziel ist es, die Terrormiliz IS ganz aus der Stadt Mossul zurückzudrängen. Bereits seit Januar ist der Osten Mossuls wieder unter irakischer Kontrolle. Er ist durch den Tigris vom Westteil der Stadt getrennt. Im Westen herrscht noch der IS. Dort liegt auch der Flughafen der Stadt.
Und damit zum Sport und zur Fußball-Bundesliga. Tabellenführer Bayern München hat sich ja gestern ziemlich abgemüht. Vielleicht wird die Liga ja doch nochmal spannend, denn der Verfolger Leipzig, der kommt langsam näher, Ocker Gundel.
Ja, der Aufsteiger ist wieder zurück in der Erfolgsspur und hat das kleine Zwischentief mit 2 Niederlagen in Folge beendet. Mit dem Sieg in Gladbach verkürzen die Sachsen den Abstand auf Spitzenreiter Bayern München auf 5 Punkte. Für Gladbach war es die erste Niederlage in der Bundesliga unter Dieter Hecking. Der neue Trainer hat die Fohlen wieder stark gemacht, mit zum Teil ganz eigenen Maßnahmen. Die heute reichte allerdings nicht ganz, um das Spiel noch zu drehen.
Borussia Mönchengladbach hat sich verzettelt.
Was stand denn auf dem Zettel drauf, den Trimmitsch Ihnen gegeben hat?
Das war nur eine kleine taktische Änderung. Wir wollten ein bisschen riskieren, ein bisschen nach vorne werfen, mehr Leute in den Strafraum bringen. Und bevor man da in so einer Kulisse versucht, miteinander zu sprechen, dann ist das einfach auf dem Zettelchen das zu lesen. Da gibt es dann keine Verwirrung.
Aber da ist es fast schon zu spät. Leipzig verwirrt Gladbach zunächst nämlich mit effektivem Tempofußball. Obwohl die Borussia in Ballnähe in Überzahl ist, knackt Leipzigs offensives Premium-Personal die Gladbacher Abwehr. Hauptdarsteller Leipzigs Timo Werner und Torschütze Emil Forsberg. Die Borussia bringt das erstmal noch nicht aus ihrer inneren Mitte. Gladbach läuft an und bekommt nach Compers Ungeschicklichkeit gegen Stindl völlig zu Recht einen Elfmeter zugesprochen. Doch das Auslassen von Großchancen ist in diesen Tagen das Gladbacher Problem. Hazard scheitert an Leipzigs gutem Torwart Gulaschi. Gladbachs Motto zur Pause, Mund abputzen und weitermachen. Und tatsächlich spielt die Borussia auch hier wieder mit. Leipzig aber ist noch stringenter und kombiniert sich meist mit nur einem Ballkontakt ins Glück. Forsbergs Spielintelligenz gepaart mit Werners Sprintstärke, als würde der den letzten Abendzug nach Leipzig noch erwischen wollen, bringen die Gäste schon früh im zweiten Abschnitt mit 2-0 in Führung.
Hier zu gewinnen ist nicht so leicht. Ich glaube, werden viele Mannschaften noch hier Punkte liegen lassen. Und wir haben nach 3 Spielen ohne Zählbares auswärts endlich wieder etwas mitgenommen. Und ich glaube, darauf kann man stolz sein.
Gladbach kann weniger stolz sein auf seine Chancenverwertung. Stindl trifft irregulär mit der Hand und kurz darauf nur die Brust des stoischen Leipziger Torwarts Gulaschi. Also muss der unterdessen schon genervte Trainer Dieter Hecking was tun, bringt Drimmitsch und der bringt Westergaard eben von Hecking den besagten Zettel mit.
Was stand denn auf dem Zettel drauf?
Das war nur eine taktische Umstellung in unserem Spiel.
Die aber wirkt. Gladbach steht jetzt höher und Westergaard persönlich, der Empfänger des Zettels, macht das 1-2. Bei dem es aber bleibt, weil Leipzig ansonsten eine sehr strenge Türpolitik zeigt. Die Nachspielzeit ist dann völlig hektisch. Werner Schwalbe löst am Ende nochmal einen Eklat aus. In einem außergewöhnlich hektischen Fußballspiel, das clevere Leipziger insgesamt verdient gewinnen. Denn da hatte sich Gladbach schon längst verzettelt.
Die Kölner sind ja bekannt für ihren Frohsinn, erst recht, wenn der Karneval so unmittelbar vor der Tür steht. Aber heute gegen Schalke gingen die Kölner Mundwinkel ganz schnell ganz nach unten. Schon nach 65 Sekunden nämlich machte Schalke das 1-0. Aber der FC ist ja in der komfortablen Situation, einen absolut verlässlichen Stimmungsaufheller zu haben.
Köln konnte sich wieder einmal bei Anthony Modest bedanken, der mit seinem 17. Saisontor einen Punkt für den FC sicherte.
Ich glaube, es ist keine Selbstverständlichkeit, dass wir einen Torjäger drinnen haben, der zu dem Zeitpunkt 17 Tore schon erzielt hat. Da sind wir sehr froh, dass er hier ist.
Dabei war die typische Kölner Gesangseinstimmung gerade erst verklungen, als Schalke den FC schockte. Die Gäste in Blau mit Kelly Jury und viel Tempo über links. Präzise Hereingabe vollendet von Alessandro Schöpf. Schalkes Führung nach genau 65 Sekunden dank passiver Kölner Mithilfe. Sowohl Rausch als auch Keeper Kessler unentschlossen, überrascht, überwunden. Markus Weinzierl natürlich zufrieden und Köln litt weiter. Denn Anthony Modest musste nach einem Zusammenprall behandelt werden. Kritischer Blick von Peter Stöger, doch sein Torgarant konnte weitermachen. Schalke machte auch weiter offensiv mit Kolasinac und Leon Goretzka. Diesmal kein Treffer, aber Kölns rechte Abwehrseite blieb die Schwachstelle. Die Kölner kamen erst kurz vor der Pause in Schwung. Osako mit perfektem Timing, Modest unwiderstehlich. 1-1, Köln zurück durch Anthony Modest. Aber war es auch regulär? Nein, war es nicht. Bei Osakos Pass war Modest eine Fußspitze näher am Tor als Hövedes. Der Abschluss in der 43. Minute trotzdem gekonnt, trotz lahmem linken Arm.
Ich glaube, seiner Schulter geht es jetzt nicht ganz so schlecht. Das Tor macht es dann auch wieder ein bisschen gut. Ja, wir sind natürlich froh, dass wir ihn haben und dass er weiter so trifft. Er und wir wissen natürlich, dass auch mal andere Phasen kommen können, aber die kann er sich noch aufsparen.
Es dauerte bis zur 70. Minute, ehe Osako nur ein halber Meter zur Kölner Führung fehlte. Glück für Schalke, dass danach wieder das bessere Team war. Bentaleb, Guido Burgstaller, ganz gekonnt, aber der Ball eben nicht im Netz. Schalke mit den besseren Chancen, aber letztlich ohne Siegesglück.
Wir haben sie am Rande der Niederlage gehabt und müssen nur das Tor machen. Von daher ist klar, sind wir ja nicht glücklich wegen dem Ergebnis, aber wegen der Leistung sind wir sehr zufrieden.
Auch Köln zumindest zufrieden. 12 Spiele haben sie zu Hause nicht mehr verloren und Europa ist nicht fern.
Und wir schauen auf die Tabelle. Die Bayern weiter Spitzenreiter vor Leipzig, Dortmund und Hoffenheim, Frankfurt und Berlin auf den Europa-League-Plätzen. Köln ist Siebter. Die zweite Hälfte beginnt mit Schalke, dann Mönchengladbach, Mainz, Augsburg und Wolfsburg. Hamburg einen Punkt vor der Abstiegszone, dort aktuell Bremen auf dem Relegationsplatz vor Ingolstadt und schlusslich Darmstadt. Ja, das war der Fußball. Jetzt kommt der Wintersport. Die Biathlon-WM in Hochfilzen war aus deutscher Sicht eine sehr erfolgreiche. In einem hochspannenden Abschlussrennen erkämpfte sich Simon Schemp im Massenstart über 15 Kilometer WM-Gold. Insgesamt freute sich das deutsche Team über 8 Medaillen. Die meisten davon räumte Laura Dahlmeier ab. Damit ist sie die erfolgreichste Teilnehmerin einer Biathlon-WM überhaupt.
Laura Dahlmeier schreibt Biathlon-Geschichte, 23 Jahre alt und schon stellt sie einen Rekord für die Ewigkeit auf.
Das Wichtigste wäre für mich, dass ich einfach bei der WM meine Bestform abrufen kann. Genau das ist mir gelungen und das ist unheimlich schön, dass jetzt dadurch auch noch einige Rekorde gebrochen wurden. Das habe ich bis jetzt nur so am Rande mitgekriegt.
Auch im Massenstart zeigt sie ihre Klasse. Fehlerfrei am Schießstand. Vorsprung im Ziel, 4,6 Sekunden auf Susan Dunkley aus den USA. Dritte wird die Finnin Kaisa Mäkäräinen. Doch der Star dieser WM ist Laura Dahlmeier mit 6 Medaillen in 6 Rennen, 5 davon aus Gold. Ein überragendes Rennen liefert heute auch Simon Schemp. Ohne Fehler am Schießstand hat er das beste Stehvermögen auf der Schlussrunde. Schemp gewinnt seine erste Einzelmedaille bei einer WM. Gold im Massenstart vor dem Norweger Johannes Tinius Bö. Die WM-Bilanz des DSV-Teams, 7-mal Gold und 1-mal Silber.
Tja, und einmal Bronze, das allerdings gefeiert wurde wie Gold, ging an Felix Neureuther. Bei der Ski-WM in St. Moritz holte der Slalom-Spezialist die einzige Medaille für das deutsche Team. Und das gelang ihm mit einem beeindruckenden zweiten Lauf. Von Platz 10 im ersten fuhr Neureuther aufs Podest und damit in sein persönliches WM-Glück.
Francesco Friedrich ist Weltmeister im Zweierbob und das zum 4. Mal in Folge. Dem 26-Jährigen aus Pirna in Sachsen gelang im 4. und letzten Lauf mit Anschieber Thorsten Marges auf der Bahn am Königssee ein neuer Bahn- und Startrekord. Friedrich siegte mit 1,2 Sekunden Vorsprung auf den Kanadier Justin Cripps. Der erkältete Berchtesgadener Johannes Lochner gewann auf seiner Heimbahn Bronze.
Ja, also ein ereignisreiches Wochenende liegt hinter uns. Und mit welchem Wetter starten wir in die neue Woche, Carsten Schwanke?
Leider mit keinem allzu guten Wetter, Ingo Zamperoni. Es wird meistens grau sein, bewölkt, dazu auch windig und nass. Und das bei Temperaturen, die viel zu hoch sind für die Jahreszeit. Nass war es auch heute schon, das zeigt das Regenradar. Ein Regengebiet zog heute einmal von Nordwest Richtung Südost. Aktuell liegen hier vor allem im Südosten noch diese Regenfelder. Morgen Vormittag haben wir die letzten dieser Regenwolken im Osten und Südosten Bayerns. Dahinter gibt es einen großen Streifen, wo es zumindest mal trocken ist. Aber gleichzeitig erreicht hier im Nordwesten Deutschlands ein erstes neues Regengebiet, unser Land. Und dieser Regen, der zieht dann zum Nachmittag bis zur Mitte weiter, liegt dann hier in den nördlichen Mittelgebirgen. Nur ganz im Süden bleibt es bis zum Abend trocken. Die Temperaturen erreichen morgen meistens Werte zwischen 8 und 12 Grad. Ja, und der Regen, der morgen bei uns ankommt, der liegt dann am Dienstag im Süden. Da wird es dann endlich auch mal im Norden etwas freundlicher mit ein bisschen Sonnenschein. Dafür zieht dann ein erstes kräftiges Sturmtief am Mittwoch aus Nordwesten kommen zu uns und er beschert erneut der Nordhälfte unseres Landes kräftigen Regen, Temperaturen im zweistelligen Bereich und viel Wind dazu.
Carsten Schwanke, danke für diese Aussichten zum Wochenstart. Und das waren die Tagesthemen zum Wochenende. Hier im Ersten folgt jetzt das Kulturmagazin TTT, Thesel, Thesen, Temperamente. Die Tagesschau, die meldet sich gegen 1.20 Uhr und neue Tagesthemen, die gibt's dann morgen wieder. Dann begrüßt Karim Joska Sie an dieser Stelle. Ihnen einen guten Start in die neue Woche. Tschüss.